countries are now collectively planning even more fossil fuel production than 2 years ago. In particular, the near-term gap has increased, with projected 2030 production exceeding levels consistent with 1.5 degrees by more than 120%. And that's up from 110% in the 2023 analysis.
Regierungen weltweit wollen bis 2030 mehr als doppelt so viele fossile Energieträger fördern, wie es mit dem 1,5-Grad-Ziel des Pariser Weltklimaabkommens vereinbar wäre. Davor warnt Derek Brokhoff vom Stockholm Environment Institute. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Klima-Update. Wir sind der Klimanachrichten-Podcast von Klimareporter und der TAZ. Ich bin Susanne Schwarz, ich leite das Ressort Wirtschaft und Umwelt bei der TAZ und ich spreche heute mit Sandra Kirchner von Klimareporter. Hallo Sandra.
Hallo, ihr hört die Folge vom 26. September und das sind heute unsere Themen. China gibt sich erstmals ein richtiges Klimaziel, laut dem die CO2-Emissionen des Landes sinken sollen. Das wäre ein globaler Meilenstein, aber es gibt auch Kritik. Dann werfen wir einen Blick in die Welt der Klimaforschung. WissenschaftlerInnen kommen zu dem Schluss, dass wir als Menschheit 7 von 9 planetaren Grenzen gesprengt haben. Und zum Schluss beschäftigen wir uns mit den enormen Plänen zur Förderung fossiler Energieträger, die viele Staaten immer noch verfolgen.
Wir beginnen in China. China hat endlich ein Klimaziel, in dem es eine Emissionsreduktion verspricht. Also überhaupt ein richtiges Klimaziel, könnte man sagen, denn ohne sinkende Emissionen kann man ja nicht wirklich von Klimaschutz sprechen. Ja, China ist in absoluten Zahlen der größte CO2-Emittent weltweit und auch pro Einwohner ist der Ausstoß nicht mehr niedrig. Das ist also ein wichtiger Player für das Klima, vielleicht der wichtigste. Und in einer Videobotschaft vor den Vereinten Nationen in New York hat der Präsident von China nun erklärt, das Land werde seine Treibhausgasemissionen bis 2035 um 7 bis 10% gegenüber dem Emissionshöhepunkt reduzieren und sich gleichzeitig anstrengen, bessere Ergebnisse zu erzielen.
Dazu gab es gemischte Reaktionen. Manche ExpertInnen haben positiv hervorgehoben, dass China sich eben erstmals entschlossen hat, der internationalen Gemeinschaft zu versprechen, die CO2-Emissionen zu einem gewissen Punkt zu senken. Zum Beispiel bei Germanwatch, einer NGO, die die internationale Klimapolitik schon lange beobachtet. Da heißt es jetzt, das sei ein historischer Wendepunkt. Andere ExpertInnen sind hingegen enttäuscht, weil sie sich mehr erhofft hätten. Und da kann man erstmal an dem Punkt ansetzen, dass China nicht spezifiziert hat, in welchem Jahr und auf welchem Mengenniveau es den Höhepunkt seiner Emissionen überhaupt erwartet. Das wäre ja durchaus interessant, wenn man sagt, 7 bis 10% Reduktion vom Höhepunkt aus.
Genau, also in anderen Klimazielen, da stehen ja Jahre als Bezugsgröße, nicht so eine ja schon vage Angabe wie der Höhepunkt. Ja, die gute Nachricht ist aber, es gibt ja erste vorsichtige Anzeichen, dass dieser Höhepunkt vielleicht endlich erreicht ist in China. Also im Frühjahr gab es die Meldung, im ersten Quartal 2025 seien Chinas CO2-Emissionen erstmals gesunken, obwohl sogar mehr Strom verbraucht wurde. Ja, weil halt die Energiewende dort massiv vorangeht. Also es gibt zwar auch neue Kohlekraftwerke, auch viele neue Kohlekraftwerke, aber eben noch viel mehr Wind- und Solaranlagen, außerdem Atomkraftwerke. Also letztere sind zwar aus anderen Gründen wieder ökologisch fragwürdig, um das mal vorsichtig zu sagen, also Stichwort Atommüll und natürlich gefährlich, Stichwort Atomunfall. Aber ja, bei den Emissionen sind sie eben, das muss man sagen, deutlich besser als zum Beispiel Kohlekraftwerke. Und deswegen nenne ich sie jetzt hier an der Stelle mit.
Ja, also Licht und Schatten beim chinesischen Klimaziel. Es reicht nicht, aber es gibt Grund zu der Annahme, dass sich dort in China der Trend bei den Emissionen endlich dreht, dass er nicht mehr nach oben zeigt und dass damit vielleicht auch im globalen Maßstab endlich nicht mehr tut. Denn wir wissen, Laut Weltklimarat hätte dieser Punkt für das 1,5-Grad-Limit schon vor 2025 kommen müssen, kam er aber nicht. Und 2024 war das erste Kalenderjahr, das im Durchschnitt komplett 1,5 Grad wärmer war als das vorindustrielle Niveau. Klar, es geht beim Klima um langjährige Mittelwerte. Da ist ein Jahr nicht aussagekräftig, aber trotzdem ist, glaube ich, klar, auf einem 1,5-Grad-Pfad bewegen wir uns nicht ansatzweise. Auf dem Deutschen Extremwetterkongress in Hamburg, der bis Donnerstag ging, gab es sogar die Warnung, dass es nicht ausgeschlossen sei, dass wir vielleicht schon 2050 bei 3 Grad Erwärmung sind, weil sich der Klimawandel beschleunigt. Sonst geht es ja immer um 2100. 2050 ist da schon ein anderer Horizont. Das ist nicht unumstritten, aber wie gesagt, was schon unstrittig ist, ist, dass es beim Klimaschutz bei weitem nicht genug vorangeht.
Und zum Beispiel der grüne Europaabgeordnete Michael Bloss sagt, dass das Klimaziel von China so zögerlich ausfällt, ist auch Schuld der EU, beziehungsweise sogar von Deutschland und Friedrich Merz. Und um das zu erklären, vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Also China hat das Klimaziel auf der New York Climate Week vorgestellt. Das ist ein internationales Treffen im Vorfeld der Weltklimakonferenz in Brasilien, die ja im November stattfindet. Und in New York sollten alle Staaten ihre neuen Klimaziele vorstellen. Das Paris-Abkommen funktioniert ja so, dass alle Staaten alle 5 Jahre ihre Klimaziele verbessern müssen. Das ist dieses Jahr dran. Wahrscheinlich habt ihr auch schon alles über die Rede von Donald Trump vor der UN-Generalversammlung gehört, in der viel Unsägliches gesagt hat, unter anderem aber auch, dass der Klimawandel der, Zitat, größte Beschiss der Geschichte sei. Das hat nochmal überdeutlich gemacht, was ja eigentlich eh alle schon wissen, nämlich von den USA ist gerade nicht die geringste Triebkraft beim internationalen Klimaschutz zu erwarten. Und ja, als weiterer großer Player käme natürlich die EU in Frage, die da sozusagen Energie reinbringen könnte in diesen Prozess. Nur konnten sich die Mitgliedstaaten bisher nicht einigen und sind mit leeren Händen nach New York gefahren.
Oder zumindest mit fast leeren Händen, nämlich statt mit einem verbindlichen Klimaziel, mit einer Absichtserklärung der EU-Umweltminister. Da steht drin, dass die EU ihr neues Klimaziel für 2035 noch nachliefert und dass es um eine Reduktion von 66,25 bis 72,5% gegenüber 1990 gehen soll. Der Hintergrund ist aber ein beinharter Kampf darum, ob Europas Green Deal weitergeführt oder in weiten Teilen begraben wird. Die EU will ja bis 2050 klimaneutral werden. Damit das passiert, kann man mit dem Klimaschutz natürlich nicht erst 2049 anfangen. Deshalb sind realistische Zwischenziele wichtig. Das für 2030 kennen wir. Das liegt bei einer Reduktion um 55% gegenüber 1990. Darüber hinaus gibt es aber noch kein Zwischenziel. Die EU-Kommission hat jetzt gesagt, lasst uns mal 90% nehmen. Damit ist dann Klimaneutralität 10 Jahre später realistisch.
Dass die EU-Umweltminister sich darauf jetzt nicht einfach geeinigt haben oder auch nur darüber diskutiert haben, richtig, liegt unter anderem an Deutschland. Denn Kanzler Merz wollte lieber, dass das beim EU-Gipfel nochmal besprochen wird, also unter den Staats- und Regierungschefs. Und ja, das führt jetzt erstens zu einer Verzögerung, aber zweitens auch dazu, dass ein gutes Ergebnis insgesamt unwahrscheinlicher wird. Denn die MinisterInnen, die entscheiden mit einer sogenannten qualifizierten Mehrheit, aber die Staats- und Regierungschefs einstimmig. Das läuft also eher auf den kleinsten gemeinsamen Nenner hinaus, weil sozusagen nicht ein einziges Land querschlagen darf. Und diese Debatte über 2040, die wirkt sich eben auch darauf aus, dass die EU jetzt den Vereinten Nationen noch kein finales Zwischenziel für 2035 sagen kann. Denn das muss ja alles zusammen einen stimmigen Fahrplan ergeben.
Wir kommen zu unserem zweiten Thema. Die Menschheit hat eine weitere planetare Grenze gesprengt. Die Ozeanversauerung ist derartig vorangeschritten, dass die Meere zunehmend ihre stabile Rolle im Erdsystem verlieren. Das zeigt der am Mittwoch veröffentlichte Bericht Planetary Health Check 2025 des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung. Was ist die stabilisierende Rolle? Die Ozeane sind Lebensraum für zahlreiche Arten, außerdem nehmen sie viel Wärme auf, die sie durch die Strömungen des Wassers in andere Regionen leiten und speichern Kohlenstoff, wirken sich also massiv auf das Klima weltweit aus. Hauptsache für die Versauerung der Meere ist laut den ForscherInnen die Nutzung fossiler Brennstoffe, denn durch die Aufnahme von CO2 sinkt der pH-Wert des Wassers. Auch die Überdüngung der Landwirtschaft trägt dazu bei.
Ja, und damit sind nun laut den WissenschaftlerInnen 7 der 9 planetaren Grenzen überschritten. Eine mehr als im Vorjahr und damit ja wirklich die Mehrzahl. Gemeint sind damit, also mit planetaren Grenzen, eigentlich geht es um die wichtigsten Pfeiler des Erdsystems, die den relativ stabilen Lebensraum ermöglichen, den die Erde uns oder den auf ihr lebenden Wesen jetzt seit Jahrtausenden bietet. Doch die Menschheit überlastet die Erde eben so sehr, dass laut den ForscherInnen mittlerweile zahlreiche dieser Grenzen überschritten sind. Das gilt für den Klimawandel, die Integrität der Biosphäre, für die Veränderung der Landnutzung, die Veränderung des Süßwasserkreislaufs, die Veränderung der biogeochemischen Kreisläufe sowie den Eintrag menschengemachter Substanzen und jetzt seit diesem Jahr eben neu dazu gekommen auch für die Ozeanversauerung.
Die planetaren Grenzen als Konzept hat der Klimawissenschaftler Johann Rockström entwickelt, der einer von 2 Chefs des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung ist. Der ist übrigens am Mittwoch auch vor der UN-Generalversammlung aufgetreten und hat eindringlich gewarnt vor den Folgen der Klimakrise. Vielleicht hat ja jemand zugehört. Das wäre jedenfalls mit Blick auf unser nächstes Thema gut. Obwohl schon heute die Klimakrise die Gesundheit beeinträchtigt und zu Todesfällen führt, Extremwetter Infrastruktur beschädigt und zerstört und so weiter, halten die Staaten weltweit an fossiler Energie fest. Trotz aller Bekenntnisse zum Pariser Klimaziel, die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad, also möglichst bei 1,5 Grad zu begrenzen.
Genau, und damit gucken wir uns den Production Gap Report an, dessen Ergebnis das nämlich ist. Diesen Report hat Anfang dieser Woche das Stockholm Environment Institute vorgestellt, zusammen mit dem Think Tank Climate Analytics und dem International Institute for Sustainable Development. Und laut diesem Report wollen die Regierungen deutlich mehr fossile Brennstoffe fördern, als es mit den Zielen des Pariser Abkommens vereinbar wäre. Und die Staaten wollen die Gewinnung oder die Förderung neuer fossiler Energien sogar stärker ausweiten als noch vor 2 Jahren. Also das heißt, es ist nicht nur so, dass die Lücke zum Pariser Klimaziel sich nicht schnell genug schließt, sondern sie wird sogar größer.
Genau, und eigentlich brauchen wir ja eine umgekehrte Entwicklung. Also Ziel müsste es sein, die Lücke zu verkleinern oder ganz zu schließen. Doch darauf deuten die Ankündigungen der Staaten derzeit nicht hin. Für 2030 erwarten die ForscherInnen, dass mehr als doppelt so viele fossile Brennstoffe gefördert werden, als mit dem 1,5-Grad-Ziel vereinbar wäre. Konkret liegt die Lücke bei mehr als 120% über dem 1,5-Grad-Ziel und 77% über dem 2-Grad-Ziel. Das gilt für sämtliche fossile Energien. Noch bis 2035 soll die Kohleförderung weiter wachsen und bei Öl und Gas ist noch lange kein Ende in Sicht. Bis 2050 planen die Staaten, mehr Gas zu fördern, als sie das noch vor 2 Jahren tun wollten. Und Gas wird ja auch immer noch als Brückentechnologie bezeichnet, aber die ForscherInnen bemängeln, dass diese angebliche Brücke in kein konkretes Ziel mündet, also dass das Ende der Brücke nicht absehbar ist in den aktuellen Plänen.
Ja, also du erwähntest jetzt gerade Kohle und Gas schon und beim Öl ist es ähnlich. Also auch die geplante Ölförderung steigt laut dem Production Gap Report bis 2050 weiter an. Und würden diese Vorhaben so umgesetzt, wird die Förderung fossiler Brennstoffe im Jahr 2050 sogar 4,5-mal so hoch sein, wie mit dem 1,5-Grad-Ziel vereinbar wäre. Für den Report ja vielleicht genau noch kurz zur Methodik. haben die ForscherInnen die fossilen Pläne von 20 Staaten angeschaut, also eigentlich nur einer kleinen Gruppe von Staaten, darunter die Industriestaaten wie die USA, Deutschland oder Großbritannien, aber auch Schwellenländer wie Saudi-Arabien, auch Nigeria oder Indonesien. Und genau, diese 20 Länder bestimmen aber mehr oder weniger den globalen Markt, weil sie 80% der gesamten Fördermenge fossiler Energien abdecken. Und die meisten dieser Länder planen eine Förderung von fossilen Brennstoffen auf einem Niveau, das mit ihren an anderer Stelle wiederum formulierten Klimazielen, wir waren vorhin schon bei den Klimazielen für das Paris-Abkommen, unvereinbar ist. Also konkret 11 von 20 Ländern haben ihre kurzfristigen fossilen Pläne bis 2030 ausgeweitet und mehr als die Hälfte der untersuchten Staaten plant eben eine deutliche Steigerung der Gasförderung.
Die ForscherInnen sehen aber auch ganz kleine Lichtblicke. 6 der 20 untersuchten Länder planen Szenarien, in denen ihre Förderung einzelner fossiler Brennstoffe mit den eigenen Netto-Null-Zielen vereinbar ist. Diese Länder rechnen also offiziell mit einem Rückgang von Kohle, Öl oder Gas. Etwa ein schnellerer Kohleausstieg in Deutschland oder der geplante Abbau der Öl- und Gasförderung, wie das Kolumbien, Kanada oder Brasilien etwa vorhaben. Im Grunde reicht diese kleine Tendenz aber nicht, weil die Regierung es nicht schaffen, die Förderung fossiler Brennstoffe runterzufahren und so die CO2-Emissionen zu senken, steigt auch der Druck, den fossilen Ausstieg in der Zukunft dann umso schneller und drastischer zu vollziehen. Und das birgt dann eben das Risiko, dass die Energiewende sozial ungerecht wird und bestimmte Bevölkerungsgruppen benachteiligt werden, weil zum Beispiel die Energiepreise dann sprunghaft steigen oder Arbeitsplätze in den fossilen Industrien plötzlich wegfallen oder ärmere Haushalte höhere Belastung tragen müssen, während wohlhabende Gruppen das leichter, ja, auffangen können.
Damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Wenn euch das Klima-Update gefällt, abonniert uns gerne in eurer Podcast-App und schreibt uns eine Bewertung. So helft ihr uns noch sichtbarer zu werden. Und wenn ihr Fragen habt oder Anregungen oder Feedback, dann schreibt uns gerne eine Mail an klima-update@klimareporter.de. Wir freuen uns auf jeden Fall von euch zu hören. Und jetzt wünsche ich euch ein schönes Wochenende.
Tschüss.
Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. in Kooperation mit der TAZ und der TAZ-Panther-Stiftung. Es wird im Wechsel moderiert von Verena Kern, Sandra Kirchner, Katharina Schipkowski und Susanne Schwarz. Unser Produzent ist Christian Eichler. Ihr könnt unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Dazu besucht uns auf www.verein-klimawissen.de.